Liebe Studierende, guten Tag. Herzlich willkommen zum Teil B des zweiten Vorlesungssatzes Konfigurationsmanagement. Wir starten bei der Folie 14 von 32, Drei-Wege-Merge. So, dieser Ansatz behandelt das automatische Verschmelzen, Merging. Der Ausgangspunkt ist der folgende, dass Sie zwei verschiedene Versionen einer Datei haben und diese beiden Versionen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Ja, jetzt gibt es verschiedene Resultate, Ergebnisse und da wird unterschieden, das ist also dieser Schritt in dem Algorithmus, bezüglich der Anzahl der Änderungen bezüglich des Vorfahrens, dieses oben genannten gemeinsamen Vorfahrens. Wenn es keine Änderungen gibt, dann bleibt ja alles wie bisher, dann gibt es auch im Prinzip keinen Konflikt, dann kann man das einfach übernehmen. Wenn es genau eine Änderung gibt, dann ist die Regel hier so, dass die geänderte Version genommen werden soll, sich durchsetzen soll. Also dann soll sich diese Änderung gegenüber der Konstanz durchsetzen. Und der komplizierteste Fall ist hier der letzte, dass es genau zwei Änderungen gibt. Und es ist eine Art Fall 2a, wenn die beiden Änderungen in die gleiche Richtung gehen, also übereinstimmende Änderungen sind, dann nutzen wir natürlich die geänderte Version. Das dürfte auch relativ klar sein. Wenn es jedoch unterschiedliche Änderungen sind, kann man das im Allgemeinen nicht mehr vollautomatisch auflösen. Hier muss ein manueller Eingriff erfolgen, eine manuelle Konfliktauflösung. Das ist also ein Nutzereingriff dann. Das ist der Fall 2b. Hier nochmal im Schema abgebildet, also der Branch und dann der Merge. Noch ein bisschen komplizierter von der Situation her ist der Fall, wenn mehr als ein gemeinsamer Vorfahre auftritt. Dann wird das sogenannte rekursive Drei-Wege-Merge verwendet. Hier muss man eine gewisse Vorverarbeitung durchführen, um den bisherigen Algorithmus verwenden zu können. Es wird ein virtueller Vorfahre durch Verschmelzung zweier Vorfahren zunächst konstruiert und dann kann man so weitermachen. Der Versionsbaum muss vollständig bekannt sein. Für dieses rekursive Drei-Wege-Merge, das ist nicht immer gegeben, aber bei Git ist der vollständige Versionsbaum jeweils immer verfügbar, deswegen kann man das dort verwenden und Git verwendet intern rekursives Drei-Wege-Merge. So, jetzt nochmal diese drei Möglichkeiten lokal zentral verteilt. Wie sieht das aus? Wir fangen historisch und auch beim einfachsten an, lokal. Lokale Versionsverwaltung arbeitet meist nur auf einzelnen Dateien. Wir verwenden eine Delta-Codierung und die liegt in der Datei selbst. Das finden Sie auch heutzutage noch innerhalb von Word-Dateien zum Beispiel. Da können Sie auch Versionierung betreiben. Die Entscheidung, ob das jetzt hier pessimistisch oder optimistisch ist, ist gar nicht relevant hier. Da Sie lokal auf ein und derselben Datei arbeiten, schließen Sie solche Konflikte sind solche Konflikte per se ausgeschlossen. Historische Beispiele für so eine lokale Versionsverwaltung sind das Source Code Control System von 1972 und das Origin Control System von 1985, die heute kaum noch oder gar nicht mehr in Gebrauch sind. Zweiter Ansatz ist der zentrale Ansatz mit einer Art Client-Server-Architektur, die hier verwendet wird. Auf dem Server liegt ein Repository, also auf einem Server, es gibt einen Server, wir haben eine Client-Server-Architektur, mit einer linearen Versionshistorie. So, beide Ansätze, sowohl pessimistisch als auch optimistisch, werden hier unterstützt. Das können Sie sich also aussuchen, ob Sie hier locken oder, das wäre das Pessimistische, oder ob Sie einfach mal so wild drauf losändern und dann später mergen. Bekannte Systeme sind hier das CVS, 1989 bereits, und Subversion dann, das ist immer noch in Gebrauch und auch ziemlich bekannt und erfolgreich seit 2004 in Gebrauch. So, schließlich der modernste Ansatz, das verteilte Repository mit einem Directed Acyclic Graph als Historie. Es ist also ein zyklenfreier gerichteter Graph. Es gibt typischerweise ein offizielles Repository, zum Beispiel auf GitHub. Und hier wird nur das sehr optimistische Ansatz unterstützt. Ein schnelles, fein granulares Verschmelzen wird ermöglicht. Und welche Beispiele gibt es hier? Bekannteste es gibt Git, aber eben auch BitKeeper von 2000 oder Mercurial von ebenso wie Git von 2005. So, in der agilen Softwareentwicklung oder als Weiterentwicklung dieser Agilität haben wir ja die Continuous Integration, kontinuierliche Integration. Und das wird also dann auch hier wieder gut unterstützt. Das passt gut zusammen. Beim zentralen Ansatz, hier mal diese Gegenüberstellung, zentral und verteilt, haben wir diese lineare Versionsgeschichte und dann immer wieder dieses Ändern und Einchecken. So, dagegen beim verteilten Ansatz kann das eben wild durcheinander gehen, wie in dem Beispiel zu sehen, und erst später wird es dann zusammengeführt. Sequenzialisierung anhand von Zeitstempeln beim zentralen Ansatz ist noch ein wesentlicher Unterschied. Dagegen beim verteilten, geänderte Dateien werden anhand von Checksummen, also von Hashwerten, erkannt. Ja. Und das ist zugleich auch ein Sicherheitsaspekt, dann gegen versteckte Manipulation sichert man sich da ab. Das ist auch eine wichtige Motivation für Git gewesen. Beim Linux-Kernel soll natürlich nichts irgendwie heimlich manipuliert werden. Das dürfte klar sein. Das Betriebssystem ist eine ganz wichtige Software. Verteilt und zentral nochmal gegenübergestellt. Vorteile der verteilten Versionskontrolle gegenüber der zentralen sind im Wesentlichen die folgenden. Also dieses Branching und Merging ist deutlich einfacher. Sie können jetzt ohne explizite Schreibrechte auf einem Server, das ja nicht mehr zentralisiert ist, im Projekt mitarbeiten. Die Arbeit kann offline erledigt werden. Sie brauchen also nicht immer einen Netzzugang, da ja die gesamte Historie lokal vorliegt. Damit sind Sie unabhängiger vom Netzwerk und schneller, flexibler, muss man vorsichtig ausdrücken. Es ist in diesem Sinne auch robuster, da es ja kein zentrales Repository mehr gibt und diese schlechte Sache, eine Single Point of Failure, gibt es hier nicht mehr. Hat natürlich auch Nachteile. Wir wollen versuchen, objektiv zu sein. Die Verzweigungen, also das Branching, ist so leicht, dass man in die Versuchung geraten könnte, das übermäßig anzuwenden, also das zu übertreiben. Das ist dann auch etwas unschön. Das Netzwerk wird initial, also zu Anfang, stärker beansprucht, da die gesamte Historie mit heruntergeladen werden muss. Das kann ein großes Datenaufkommen zu Anfang sein, wenn man sich da in ein Projekt einklingt mit. Und eben in Verbindung mit dem ersten Punkt, also der erste und der dritte Punkt, wenn auch da gehen ja ein bisschen Hand in Hand, es könnte eventuell zu unübersichtlich werden mit zu vielen Repositories. Jetzt mal noch ein Beispiel, ein kleiner Einschub. Dieses Ansible ist eine sehr wichtige Software für Konfigurationsmanagement. 2012 erschienen, es ist quelloffen, zunächst für Unix-artige Betriebssysteme, aber seit der Version 1.7 wird auch die Kontrolle von Windows-Hosts überstützt. Wie macht man das? Naja, mit der PowerShell. Die PowerShell ahmt ja sowieso sehr viele Sachen der Bash-Shell nach und geht an manchen Stellen noch ein bisschen weiter, was es dann wieder komplizierter macht. Aber das geht eben darüber, sodass Sie auch Windows-Hosts, Windows-Rechner hier konfigurieren können. Administration, Softwareverteilung und Konfigurationsmanagement sind die Anwendungsgebiete. Und wo wird es eingesetzt? Da gibt es also große Kunden, Fedora Linux-Distribution, Hewlett-Packard Deutschland, die Universität Thessaloniki aus dem akademischen Bereich, Spotify und die NASA nutzen es. Das sind also schon große Hausnummern dabei. Ansible wurde 2015 durch Red Hat übernommen, es ist in Python geschrieben und seit 2016 können Sie auch Netzwerk-Hardware damit konfigurieren. Das Ansible nutzt OpenSSH. Damit brauchen Sie auf den zu konfigurierenden Hosts keine extra Software. Über SSH können Sie das alles machen. Und Sie können das Ganze parallel an die Hosts verteilen. Damit sind Sie sehr schnell. Es ist zu Kerberos und Docker kompatibel. Das ist ein wichtiger Punkt. Schauen wir uns mal ein Mini-Beispiel an. Sie brauchen immer so eine Inventory-Datei mit einer Liste aller zu verwaltenden Rechner. Klassisch sind das IPv4-Adressen, moderner könnten es auch IPv6-Adressen sein. Ja, und jetzt mal ein Einzeiler hier. Die Frage wäre, was macht der dann ungefähr? Also er wird sicher auf diese Inventory-Datei zugreifen, aber was wird mit diesem Hoster gemacht? Die Auflösung, ein Benutzer-Foo wird angelegt und dieser Benutzer wird in die Gruppe Admins auf allen Rechnern aufgenommen. Das ist dieses User-Add, dieser zweite Teil. Ja, jetzt gibt es, wie es in der Bash-Shell oder auch in der PowerShell dann Skripte gibt, gibt es hier sogenannte Playbooks. Das ist analog dazu zu sehen, zur Beschreibung oder Sicherstellung eines Zustandes. Hier mal so ein Ansible Playbooks-Beispiel. Naja, mit der Ausgabe, mit dem Protokoll dann dazu. So, es geht weiter mit IBM Rational Clear Case, welches ein Beispiel für ein integriertes Werkzeug ist, was sowohl Versionsbild als auch Release Management zur Verfügung stellt und damit 3 von 4 Konfigurationsmanagement-Tätigkeiten abdeckt, also recht mächtig ist. Es geht zwei Modi für Anfänger und Experten. Es geht weg vom Repository-Ansatz zu einer Snapshot, also Schnappschuss-Sicht mit so einer dynamischen Sicht. Das werden wir uns gleich noch ein Beispiel anschauen. Besondere Features sind diese Version Object Base, VOB. Und wie wird das gewährleistet? Mit einem Multi-Version-File-System, also einem Multiversions-Dateisystem. Und das ist wieder gut für die Unterstützung der Continuous Integration. Ja. Allerdings gibt es auch Kritik an dem ClearCase, zum Beispiel, dass die Terminologie nicht intuitiv und verwirrend wäre, was Sie in der Quelle hier nachlesen können. ClearCase Branches. Also was haben wir hier? Hello World C als Konfigurations-Item, eine C-Datei. Sie sehen hier das Anlegen von Branches, dann diese fortlaufende Nummerierung, was eben diesen Graphen jeweils ergibt. Ja, es gibt jetzt eine Syntax hier, main latest, können Sie sich anzeigen lassen. Dann, hier geht es jetzt um 4 Dateien, start.c, utillib.h, utillib.c und arrowMessage.lst. Dann wird von jedem Konfigurationsitem das neueste, also latest, genommen. Auch die noch nicht bezeichneten, das sind also bei der Start.c und bei dem Arrow Message List, die vier jeweils, werden dann mit einbezogen. So, das bildet dann also eine View, was auch als Konfiguration bekannt ist, so wie wir es eingeführt haben unter diesem Begriff. Jetzt gibt es auch eine Syntax, wo Sie hier etwas adressieren können, ebenso eine View Configuration, beziehungsweise eventuell sogar eine Baseline ansprechen können, selektieren können, und der 1.0.2 dann, die Nachfolgeversion, und wie Sie sehen schon, bei der utillibc stimmen die Versionen 1.0.1 und 1.0.2 überein. Das ist dann also eine neue Konfiguration, Baseline, könnte sogar ein Release sein. ClearCase Merging, hier mal im Schema dargestellt. In einzelnen Schritten können Sie sich genauer anschauen, möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Die interessanteste Stelle ist das Merging am Ende. Hier passieren ähnliche Sachen wie bei einem Unix-Kommandos diff und patch. Es wird der Kontext mit berücksichtigt, also es ist nicht bloß diese naive, triviale Sicht, dass hier zeilenweise verglichen wird. Und Konfliktauflösung, hier kann ein manueller Eingriff nötig werden. Ja, und die Automatik kann aber zu sehr, zu weit gehen oder sie kann an eigentlich klaren Stellen trotzdem manuelle Innovation nötig machen. Also die ist nicht perfekt, diese Unterscheidung, wann ein manueller Eingriff nötig ist und wann nicht. Das kann man da noch erklären. So, kommen wir zum System Building. Was ist das? Also das ist Bildmanagement. Kompilieren und Linken von Komponenten, Daten und Bibliotheken zu einem ausführbaren System. Und es bietet sich an, deswegen gehört es ja auch beides zum Konfigurationsmanagement, hier sehr eng mit der Versionsverwaltung zusammenzuarbeiten. Dieses Aus- und Einchecken brauchen wir also hier laufend der entsprechenden Konfigurations-Items. So, wir können auch Cross-Plattform entwickeln, also plattformübergreifend, und potenziell sind also dann in so einer Situation drei Plattformen möglich. Sie haben ein Entwicklungssystem, ein Zielsystem und dann für die Entwicklung halt eine Versionsverwaltung und einen Build-Server. Die können auf einem dritten System liegen. Ja, wir sehen jetzt die Schritte. Auf dem Entwicklungssystem haben Sie einen privaten Arbeitsbereich. Dort können Sie etwas einchecken auf die Versionsverwaltung, auf den Build-Server. Dann holen Sie sich da wieder was. Ein Checkout findet statt. Der Build-Server holt sich von der Versionsverwaltung die entsprechenden Items, die er benötigt, und dann wird eben auf das Zielsystem gebaut, auf die Zielplattform, wo dann ein ausführbares System entsteht. Ablauf eines Bildprozesses, wie sieht das aus? Die Quellelemente müssen im ersten Schritt ermittelt werden, dann wird das Produkt aus den Quellelementen erstellt. Typische Tools, Werkzeuge hier sind Compiler und Linker, fast überall. Wenn Sie modellgetrieben entwickeln, extra noch Generatoren, die ja aus aus Modellen Quellcode generieren. Im dritten Schritt muss das Produkt geprüft werden. Hier ist eine Minimalanforderung an jedes vernünftige Bildtool, dass automatisierte Modultests ausgeführt werden. Integrationstests sind hier noch nicht möglich an dieser Stelle, das beachte man bitte. Und schließlich muss das Produkt ausgeliefert werden. Das ist das Ausliefern, das Verteilen dann. Und hier dann Installation und Integrationstests können dann auch eine Rolle spielen. Schließlich muss auch noch das Ergebnis dokumentiert werden. Wir wollen also gerne Logdateien haben. Die können zum Beispiel per E-Mail Benachrichtigungen automatisiert rumgeschickt werden. Es gibt drei Arten von Builds im Wesentlichen. Ein Entwicklerbuild findet im privaten Arbeitsbereich statt. Er ist sehr schnell und sehr einfach. Manche Sachen finden nur teilweise statt oder werden übersprungen. Das ist oft in die Entwicklungsumgebung, eben wie zum Beispiel in Eclipse, integriert. Und zum Beispiel kann das alle 5 Minuten stattfinden. Integrationsbild ist ein bisschen aufwendiger, geht einen Schritt weiter. Kann automatisch oder manuell stattfinden, bezieht also Tests mit ein. Für die agilen Methoden ist das sehr wichtig. Könnte zum Beispiel alle 30 Minuten stattfinden. Bei den agilen Ansätzen, wenn es plangetrieben gemacht wird, haben sie zumindest so ein Nightly-Build, also dass er täglich stattfindet. Release-Build findet vor einer Auslieferung an den Kunden statt. Manche Werkzeuge wie zum Beispiel Maven unterstützen solche Release-Builds explizit oder es wird auch nur ein Integrationsbild umdeklariert. Also dann würde das zusammenfallen. Bei An zum Beispiel kann das der Fall sein. So, jetzt nochmal der Trigger dafür. Beim Entwicklerbild ist es einfach eine Schaltfläche in der integrierten Entwicklungsumgebung, in der IDE. Und dagegen Integrations- und Release-Builds finden dann typischerweise auf der Kommandozeile statt. Und das kann imperativ regelbasiert oder deklarativ geschehen. Hier noch ein wesentlicher Ansatz, der Einsatz von Signaturen. Wozu können die nützlich sein? Objektcode muss Quellcode zugeordnet werden, damit man sich unnötige Kompilierläufe spart. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Sie Ihren gesamten Quellcode auf einmal ändern. Dann müssten Sie wirklich alles neu kompilieren, sondern Sie haben es ja auch in Dateien aufgespaltet, modularisiert, und dann muss man ja nur bestimmte Teile wieder neu kompilieren. So, und was muss jetzt neu gemacht werden? Das wollen wir herausfinden. Das geht einmal über Zeitstempel, Timestamps. Sekunden, genau, weil also der Zeitpunkt des Schreibens ins Dateisystem abgelegt. Dieses Feature bildet jedes moderne Dateisystem, diese Zeitstempel, Änderungszeit. Und wenn jetzt der Zeitstempel der Quelle neuer ist als der Zeitstempel des Ziels, dann muss ich neu kompilieren. Ganz einfache Regel. Dieser Zeitstempelansatz findet bei Make im Wesentlichen statt, kommen wir noch drauf, und man kann aber mit den einen Schritt weitergehen und man kann Checksummen einsetzen, ja, als Signatur, neben Checksum der Quellelemente. Jedes Mal wird eine Checksumme einer Datei mit Quellcode berechnet, unmittelbar vor der Kompilierung. Das muss möglichst schnell und änderungssensitiv geschehen, also es sollte ein Hash-Wert sein, sollte Hash-Bedingungen erfüllen. Das sind ja Anforderungen an Hash-Werte. Dann markiere ich, also tagge den Quellcode und das Ziel, das zugehörige Ziel mit dieser Checksumme, und dann ist also diese Paarung hergestellt, was zusammengehört, und die Regel sieht jetzt so aus: Falls es kein Ziel gibt, das der Tag der Quelle mit dem Tag des Ziels übereinstimmt, dann muss ich neu kompilieren. Was sind jetzt die Vorteile dieser eines solchen Checksum-Ansatzes? Naja, ich kann zum Beispiel parallel kompilieren, eine parallele Kompilierung verschiedener Versionen durchführen, also mehrere Cores oder mehrere Rechner hier besser auslasten, was mit dem einfacheren Zeitstempelansatz so nicht so leicht umzusetzen ist. Kommen wir zu einer Zusammenfassung dieses zweiten Foliensatzes. Konfigurationsmanagement ist das Management eines sich entwickelnden Softwaresystems. Es gehören vier Sachen dazu: Versionsrelease, Änderungs- und Bildmanagement. Beim Versionsmanagement können wir pessimistisch mit Logs vorgehen oder optimistisch mit einem automatischen Merge. Drei-Wege-Merge ist ein grundlegender Ansatz von zwei Dateien. Und warum drei Wege Merge bei zwei Dateien? Weil die beiden Dateien einen gemeinsamen Vorfahren haben müssen. Und noch drei Ansätze: lokal, zentral und verteilt. Beim verteilten Ansatz gibt es hier entscheidende Vorteile. Das hatten wir uns angeschaut. System Building oder Build Management kann kompliziert sein, wenn wir Cross-Plattform entwickeln, also plattformübergreifend. Dann gibt es bis zu drei verschiedene Plattformen und drei Arten von Builds. Automatisierte Modultests sind eine Minimalforderung hier. Automatisierung kann es in der integrierten Entwicklungsumgebung selbst geben oder auf der Kommandozeilenebene. Und Signaturen in Form von Checksummen oder als Zeitstempel, als einfachere Variante, sind bewährte Ansätze, um ein unnötiges Kompilieren zu vermeiden. Hier also passgenau, zielgenau zu kompilieren und den Aufwand zu minimieren. Trends, die zu beobachten sind die folgenden: agile Praktiken wie kontinuierliche Integration durch verteilte Versionskontrolle, Beispiel Git, oder Mehrversionen-Dateisysteme, Beispiel ClearCase, werden immer besser unterstützt. Vielen Dank, das war dieser Teil.